Halleluja. Heute Morgen habe ich in meiner Predigt einen weiteren Namen Gottes, den ich mit euch anschauen möchte. Und zwar den Begriff Adonai. Adonai. Und Adonai wird sehr, sehr oft am allerhäufigsten gebraucht in der Schrift, im Alten Testament als hebräisches Wort, welches einfach bedeutet der Herr, der Herr. Und an vielen Orten, wir haben das vor einigen Wochen angeschaut, wo der persönliche Name Gottes gebraucht wird, Jahwe, wird anstatt Jahwe geschrieben, wird einfach Adonai eingesetzt oder der Herr. Und sehr oft ist es dann in deiner Bibel mit Großbuchstaben dann geschrieben. Dann weißt du, dass eigentlich das Wort dort ist Jahwe, also sein persönlicher Name. Aber an anderer Stelle, wo Herr einfach klein geschrieben ist, also groß H, so wie es hier ist, klein E, klein R, dann ist es das hebräische Wort Adonai, welches bedeutet Herr. Und so möchte ich ein bisschen auf diesen Begriff oder auf diesen Rufname Gottes eingehen von Adonai. Wir beginnen in dem Neuen Testament diesmal, in Apostelgeschichte Kapitel 9, mit einer Geschichte, die wohl die meisten kennen, und die, die es noch nicht kennen, dann lese ich hier ein bisschen so den Eingang dazu. Und zwar, es geht um den Apostel Paulus, oder wie er am Anfang auch hieß, Saulus. Saulus heißt der Zerstörer. Er wurde später dann umgetauft in Paulus. Wir lesen hier ab Vers 1, es heißt, Saulus aber, der noch Drohung und Mordschnaube gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Bitte halten wir fest hier, Paulus oder Saulus hat bereits schon dafür gestimmt in Kapitel 7, wo Stephanus, ja, der Diakon, gesteinigt worden ist. Er stand dabei und hat sich darüber gefreut und er war eben hungrig, um noch mehr Gläubige oder Christen hier gefangen, geführt nach Jerusalem zu bringen, um sie dort eben auch zu töten. Wir lesen weiter, Vers 3. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Und der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Also ein anderes Wort. Saulus, du hast keine Chance zu gewinnen, also gib jetzt schon mal auf, oder? Da sprach er, sprach Saulus mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf, geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Nun, eine weitere Geschichte kannst du lesen, wie Gott zu einem Jünger namens Ananias sprach, der dann dort ihn traf und ihn dann zum Herrn geführt hat und für ihn gebetet hat, und alles weitere ist Geschichte. Aber dieser Mann namens Saulus, der später Paulus genannt wird, ganz besonderer Mann, er hat die ganze Welt, die ganze Geschichte verändert. Manche Leute nennt man Mann des Jahres, oder wir haben oftmals im Fernsehen Sportler des Jahres oder sonst irgendwas, oder es gibt manchmal Männer des Jahrzehnts oder des Jahrhunderts, aber weißt du was, Paulus ist ein Name, das in die Jahrtausende hineingeht. Er war ein Mann der Jahrtausende. Und er, sein ganzes Leben wurde total umgekrempelt. Sein ganzen Kompass wurde richtig jetzt in die richtige Richtung gezeigt. Und alles hat sich geändert. Sogar eben, dass man seinen Namen ändern musste von Saulus zu Paulus. Er schrieb ja 2/3 des Neuen Testamentes und war bereit, auch am Ende seines Lebens sein Leben auch als Märtyrer zu geben für den Glauben an Jesus Christus. Der Kaiser Nero war derjenige, der ihn dann ja an dem Pfahl dann gehängt hat. Nun, heutzutage, das Schöne ist zu wissen, viele Familien nennen ihre neugeborenen Kinder, geben ihm den Namen Paulus, ja, und er ist ein Mann der Jahrtausende. Und ja, wen nennt man Nero? Ich kenne nur Hunde, die den Namen Nero eigentlich heutzutage tragen, oder? Ich weiß nicht, gibt es einen Nero? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Paulus, was war bei ihm besonders? Er fing gleich zu Beginn an hier, und das finde ich hier eben gerade dieser Begriff auch im Neuen Testament sehr oft gebraucht. Da sprach er mit Zittern, Vers 6, und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was willst du? Dieser Begriff Herr oder Adonai im Alten Testament, Hebräisch, bedeutet Macht oder Kraft haben. Es bedeutet Herr, Meister, es bedeutet Besitzer zu sein. Ist also nicht einfach nur ein Ehrentitel. Ich weiß, wenn man sich vorstellt, oder? Das ist Herr, ja, Herr Torres hier, oder? Das ist ein Ehrentitel, den man gibt, Herr oder Frau und so weiter. Aber wenn man in der Bibel diesen Begriff Herr benutzt, dann bedeutet es mehr als nur einfach ein Anhängsel, ja, dass das Mann oder Frau ist, sondern es hat etwas damit zu tun, mit was, wer man ist und was man darstellt, Herr zu sein. Und Paulus hier, sein ganzes Leben, von dem Moment an hat seine ganze Lebensrichtung sich geändert, hat einen neuen Kompass gehabt, der wirklich Richtung Norden gezeigt hat. Und das ist so wichtig auch für uns zu wissen. Das will ich mit euch ein bisschen heute Morgen hervorheben. Was bedeutet es, wenn wir zu Gott sagen oder zu Jesus sagen, du bist mein Herr? In welche Richtung zeigt wirklich unser Kompass in unserem Leben? Nun, meine Tochter und ich, wir haben gelernt vor einigen Jahren, wie wichtig es ist, einen Kompass folgen zu können. Und wir hatten gerade einen Kurs gemacht im Tauchen und wir waren in unserem Advanced Open Air und an diesem Tag war eigentlich Kompasslernen unter Wasser dran. Und der See war recht rau, wir waren da in Spanien am Meer und es war sehr rauer Seegang, also sehr hohe Wellen, aber unter Wasser ist das ja kein Problem. Und so hatten wir schon einige Schulungen gehabt dazu, wie man das auch macht. Und wir waren draußen in der Bucht, ungefähr vielleicht so gut zehn Meter unten. Und wir waren zu dritt, auch mit meiner Frau, mit Vivian, die war auch dabei. Und plötzlich ging es Vivian nicht gut. Und so hat die Tauchlehrerin hat dann gesagt, uns symbolisiert, sie geht dann mit Vivian hoch, damit es ihr besser gehen kann. Und sie hat gesagt, wir sollen da bleiben. Also blieben wir da unten auf dem Boden des Meeres, ja, und haben einfach gewartet. Wir dachten, sie kommt dann gleich zurück. Aber die Zeit ging und ging und ging. Und irgendwann einmal schaute ich dann auf meine Uhr, wie viel Sauerstoff wir noch hatten und wie viel sie noch hatte. Und ich sagte, wir haben ein Problem. Wo ist sie? Sie kommt nicht zurück. Wir haben den Kurs noch gar nicht abgeschlossen. Was machen wir jetzt, oder? Weil hoch konnten wir nicht groß gehen, weil der Seegang war nämlich so rau, die Wellen so hoch, da konntest du niemals zurückkommen zur Bucht. Und so haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir halt das umsetzen, was wir so in den ersten, ja gerade so ein bisschen gelernt haben mit dem Kompass. Wehe, wenn wir in die falsche Richtung geschwommen werden, weiter raus zum See, weil du weißt nicht, wo du bist, wenn du so 10 Meter unter Wasser bist. Und die Sicht war auch nicht sehr gut dort in der Bucht. Und siehe da, wir sind dann mit dem Kompass dann raus und haben den Weg zurückgefunden. Halleluja, Lob und Dank. Und haben der Tauchlehrerin schon gesagt, hey, was ist mit denen los? Die haben dich einfach hochgeladen, draußen, oder? Ja, sie dachte, ja, ihr könnt das schon irgendwie. Kompass, den Kompass lesen und den Kompass wirklich auf Norden, weißt du? Aber jeder Kompass zeigt falsch an, wenn du natürlich irgendwo in der Nähe einen Magnet hast. Stimmt's? Hat ein Magnet in der Nähe von einem Kompass und dann fängt er an zu spinnen und zeigt ihn in eine falsche Richtung. Aber das ist genau das, was natürlich der Teufel und was die Welt tun will. Sie wollen uns magnetisieren, sie wollen uns anziehen mit dem, was sie uns anzubieten haben oder versuchen wollen. Und unseren Kompass, der eigentlich in der Richtung des Herrn Jesus Christus zeigt, wollen sie natürlich verfälschen. Und dann anstatt, dass wir schwimmen zur Sicherheit an den Strand wieder zurück, ja, zeigen sie uns weiter ins Meer raus, wo wir dann eben untergehen und es nicht so gut ist. Ja, ein Adonai oder Gott als Herr anzusprechen, wie gesagt, mehr als nur ein Ehrentitel zu sagen, einfach als Herr. Die Apostel bezeichnen sich, das gilt nicht nur für Paulus, sondern auch für Petrus, Jakobus, Judas, die Briefe geschrieben haben im Neuen Testament. Du kannst dort lesen, sie fangen ihren Brief damit an, dass sie ihren Namen sagen, ich, Paulus, Knecht des Herrn Jesus Christus. oder ich Petrus, Knecht des Herrn Jesus Christus. Judas schreibt, ich Knecht des Herrn. Sie sagen immer Knecht. Was ist ein Knecht? Ein Knecht ist ein Leibeigener, ein Diener. Und so geben sie sich freiwillig hin und sagen, wenn du mein Herr bist, ja, wer bist denn du? Wenn er wirklich Herr ist, oder was auch Herr bedeutet, dein Meister, dein Besitzer, was bist du dann? Deswegen benutzen sie diesen Begriff von Knecht sein. Knecht, ich gehöre dir. Und es ist nicht so, dass es ein erzwungenes Knechtseins gewesen ist, das wissen wir alle, sondern dass es ein Freiwilliger ist. Das konnte man auch in Alt-Israel, im Alten Testament kannst du lesen. Damals, wenn jemand zu viele Schulden gemacht hat und nicht mehr zurückbezahlen konnte, dann wurde er ein Leibeigener demjenigen, der sein Gläubiger war. Und so musste er ihm auch dienen und das abbezahlen, für ihn arbeiten an seinem Hof. Aber das dauerte nur 6 Jahre. Im 7. Jahr kam er immer frei. Halleluja. Aber 6 Jahre lang war er ein Knecht, ein Leibeigener. Natürlich, sein Herr musste für ihn sorgen, musste ihm Essen geben und so weiter und nett und lieb mit ihm umgehen. Man könnte auch sagen, er war sein Sklave, aber das hört sich eben schon sehr negativ an. Deswegen lieber den Begriff vielleicht Knecht, man spricht es vielleicht besser aus. Aber er gehörte ihm und alles, was er tat, ja, musste er seine Schulden abbezahlen. Und im 7. Jahr kam er frei. Und da hatte er die Wahl, wenn er wollte, da konnte er weiterhin bei seinem Herrn bleiben, wenn er wollte, einfach aus freiem Willen. Und es gab manche, die das taten. Und als Zeichen dafür, dass sie aus freiwilliger Hingabe und Liebe, weil sie es einfach geliebt haben, diesem anderen Herrn zu dienen, hat man ihnen dann in die Mitte des Dorfes geholt. Man hat einen Pfosten geholt und man hat dann sein Ohrläppchen, ja, musste der Herr, musste ihn dann, ja, durchbohren durch sein Ohrläppchen, ja. Also einen Ohrringring machen. Also all diejenigen, die Ohrringe tragen, ihr seid Leibeigener von irgendwer, der euch das Ohr durchgebohrt hat. Nein, sehr gut, nein. Auf jeden Fall. Das war ein Zeichen dafür, dass er nicht nur ein Knecht ist, weil er sein muss, sondern weil er ein Knecht ist, aus freiem Willen, aus Liebe heraus, aus Hingabe heraus, will er dienen. Und vor Jahren, als ich Teenager war, ich war in der Sekundarschule, damals, in der damaligen Zeit, gab es sehr wenige, die überhaupt Ohrenringe trugen. Und plötzlich kam es auf, ich glaube, ich war in der zweiten Sek, plötzlich kam es auf, dass meine Kollegen und Jungs und so weiter, sie sagten, hey, wir machen dieses Ohrringli. Damals war es einfach so wie die Appenzeller, die tragen ja schon lange Ohrringe, oder? Aber damals kam es auf, oder? Dass es richtig cool war, ja, sich einen Ohrring machen zu lassen, oder? Und mit dem Kürli drin. Und ich habe einfach gezögert. Ja, nice Ohr durchstechen und so weiter und so. Also ich staune über all diejenigen, all die Damen, die zu Hause mit einem Kartoffel das gemacht haben. Komm mal daher, wir machen das. Mutig, mutig. Auf jeden Fall, ich habe nicht so viel Mut gehabt. Ich habe es überlegt und überlegt und überlegt. Aber nachdem ich überlegt habe, dass ich es vielleicht doch mache, da hatten so viele ein Ohrring bei uns in der Schule mit dem Rührli drauf, da habe ich gedacht, das ist ja nicht mehr besonders, dann lassen wir es lieber sehen. Deswegen habe ich bis heute keine Löcher in meinen Ohren. Ja, habe es damals nicht geschafft. Auf jeden Fall, das war ein Zeichen damals dafür, dass man freiwillig sein Leben jemandem gewidmet hat, als Knecht. Genauso wie auch hier in der Schrift, wir haben die Apostel, die zugeben und sagen, ich bin ein freiwilliger Knecht, ein Leibeigener. In anderen Worten, mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, sondern ich habe ihn freiwillig gegeben, damit ich dir diene, aus mein Herr. Aus mein Herr. Und Jesus selbst bezeichnet sich als Knecht Gottes. Im Philipperbrief Kapitel 2. Philipperbrief Kapitel 2 und ab Vers 5 steht hier: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub oder wie eine Beute festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er entäußerte sich und er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und er spricht immer wieder auch Gott als sein Vater an. Und er dient ihm, selbst im Garten Gethsemane. Wisst ihr noch den Schrei aus Jesu Herzen, als er mit Gott redet und sagt, Herr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In anderen Worten, der Wille von Jesus in dem Moment, wenn du nur ihn gefragt hättest, war es sein Wille dort im Garten Gethsemane? Nein, ich will nicht sterben am Kreuz, ich will nicht leiden, ich will nicht. Aber er hat sich selber dazu entschlossen, dass er ein Knecht des Herrn ist, ein Knecht Jahwes ist in dem Moment, in dem er sagte, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so ging er ans Kreuz. Und so wurde es eigentlich sein Wille. Sein Wille war der Wille Gottes zu tun. Obwohl sein menschlicher Wille eigentlich es nicht einfach war. Denke an die Begegnung, welches Thomas hatte, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Das erste Mal, als Jesus den Jüngern erschien, war Thomas nicht dabei. Wir wissen nicht, wo er war. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich sehr geärgert hat, oder? Genau der Gottesdienst, wo ich einmal nicht dabei bin, da muss Jesus auftauchen. Ja, aber genau, so war es. Aber nichtsdestotrotz, eine Woche später ist er dabei und Jesus erscheint noch einmal. Und ihr kennt die Story, oder? Weil Thomas gesagt hat, ich werde nicht glauben, dass er lebt, bis ich ihn persönlich sehe, meine Faust in seine Seite, meinen Finger in seine Hand stecke. Und Jesus erschien und sagte, hier, komm her, Thomas, und tu das. Und was tut Thomas dann? Thomas fällt auf seine Knie vor ihm hin und sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist Johannes, steht das, Johannes 20, Vers 28. Mein Herr und mein Gott. Es ist interessant, dass er diese beiden Begriffe benutzt. Nur weil er dein Gott ist, heißt nicht unbedingt, dass er dein Herr ist. Und ich denke manchmal danach, wo viele, viele Gläubige vielleicht manchmal die sagen, ja, Jesus, er ist mein Retter. Ja, und das ist er. Aber weißt du was, er will nicht nur unser Retter sein, er will auch unser Herr sein. Unser Herr. Was heißt Herr zu sein? Das heißt, dass man ihn auch um Rat fragt, dass man ihm zuhört, dass man nicht in die Irre fährt oder sonst einfach seinen eigenen Weg geht, sondern dass man den Kompass Gottes hat für sein Leben und dahin geht, wo der Herr einem haben will. Also ich weiß, wir nehmen alle das ist einfach ein normaler Begriff oftmals, ja, Herr, Herr, wir lieben dich, Herr Jesus, Herr, 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 Herr. Gebrauchen wir sehr, sehr einfach. Aber es bedeutet etwas. Es bedeutet etwas. Das möchte ich uns heute Morgen ein bisschen nahe bringen. Dass wenn wir Herr sagen, dass wir sagen, in anderen Worten, ich bin dein Knecht, was willst du, dass ich tun soll? Ist es nicht das, was Paulus sagte? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das sollte unsere Frage sein, mit jedem Tag neu, mit jeder Situation, die wir begegnen, mit jeder neuen Entscheidung, die wir auch treffen, dass wir nicht nur sagen, ich weiß, was ich mit meinem Leben machen will, was ich tun will, was ich tun, dies, das und jenes, und dann fragen wir den Herr, Herr, bitte segne das. Dass er irgendwie ein Glücksbringer ist, den wir irgendwo haben für unser Leben, wenn wir ihn benötigen. Manche in der Welt leben so, manche Gläubige leben auch so. Aber zu sagen, Herr, bedeutet tatsächlich, dass man vor Augen hat, dass ich sein Knecht bin. Mich aus Liebe hingegeben habe, zu sagen, Herr, was willst du? Was willst du? Dass ich folge, wo er hingeht. Und er wird uns nicht in die Irre führen. Vor einigen Jahren, ich war an einer Pastorenkonferenz. Wir waren ungefähr um die 400, 500 Pastoren in Amerika, New Jersey waren wir. Die hatten eine große Halle gemietet und der Weg vom Hotel zu der Versammlungshalle war normalerweise ungefähr 40 Minuten. Und sie haben uns immer dahin mit dem Bus hingefahren. Und siehe da haben wir einen neuen Busfahrer gehabt, als wir nach der Veranstaltung, es war ja schon nach 10 Uhr abends, oder zurückfahren sollten ins Hotel. Und der Busfahrer, der fuhr los und er fuhr. Und wir haben natürlich, ja, wir beachten nicht, das ist ja sein Job, oder? Der muss ja wissen, wo er hinfährt, oder? Aber siehe da, nach 40 Minuten war nirgendwo in der Nähe von unserem Hotel. Wir fragten, was ist los? Ja, er hat eine kleine Umfahrung einfach irgendwo gemacht. Da haben wir noch ein bisschen gewartet, da verging noch einmal eine halbe Stunde. und war immer noch nirgendwo. Wir fragten, ja, wo fahren Sie denn hin? Wir sind eine total falsche Gegend hier. Ja, stell dir mal vor, New Jersey und so weiter. Da wirst du nicht in eine falsche Gegend fahren. Ne? Ich sage, nein, ich weiß schon mal. Wir sagen, nein, halten Sie doch an und fragen Sie jemand, wo wir da sind. Das musst du wissen, das war vor der Zeit, wo man hier drauf Google Maps machen konnte. TomTom-mäßig und all das. Damals konntest du dir was vielleicht ausdrucken, ja? Aber mehr hattest du nicht. Ich sagte, da brauchen wir noch mehr den Heiligen Geist damals, ja. Auf jeden Fall, der wollte nicht anhalten. Ich sagte, wir hatten eine Meuterei. Wir hatten nachdem wir schon 2 Stunden unterwegs waren mit dem im Kreis, der wollte einmal nicht anhalten. Ich dachte, ja, ich finde schon. Ja, gewisse Männer sind da so. Dann sind wir nicht einmal gesagt, so. Nein, wir müssen nicht fragen. Wir wissen schon, wo wir dann fahren. Nein, wir müssen Anleitung nicht lesen. Wir wissen schon, wie wir das zusammenstellen. Dann hast du etwa 10 Teile vorig am Schluss, oder? Und hoffst, dass die nicht zwingend nötig sind. Nein, also wir haben eine Meuterei, wir haben nicht gezwungen, wir sind alle aufgestanden, also wir sind wie Terroristen geworden, oder? Und wir haben den Pilot, also unseren Busfahrer, gezwungen, er muss anhalten. Dann sind wir ausgestiegen, jemanden gefragt, wo wir sind, und wir haben den Busfahrer gesagt, er muss durchfahren nachher. Sind dann etwa 2,5 Stunden später angekommen. Also. Ja, aber manchmal geht es uns so, wenn wir unser eigenes Leben in unsere Hand nehmen wollen und sagen, Herr, ich will den Herrn nicht fragen, was denkt er dazu? Was weiß er? Was ist sein Rat? Was ist der schnellste Weg? Was soll ich tun? Das ist genau das, was Paulus zu einem Mann des Jahrtausends gemacht hat. Als er sein Leben total umgekrempelt hat, er war vorher ein religiöser Fanatiker, ja, in die falsche Richtung, aber nachher war er ein total hingegebener des Herrn und sagte, Herr, was hast du für mich? Was soll ich tun für dich? Wow. Deswegen will ich mir persönlich noch mehr zu Herzen nehmen, wenn ich so leicht oftmals den Begriff Herr Jesus in den Mund nehme. Dass es nicht einfach ist, ja, Herr Hasler, ja, oder Herr Bramato, oder Herr, sondern dass es heißt, Herr, du bist mein, ja, mein Meister. Derjenige, dem ich auch diene. Im Neuen Testament, ist interessant, im Neuen Testament wird der Begriff Retter für Jesus 20 Mal gebraucht, dass er unser Retter ist. Als Herr wird er 700 Mal angesprochen. Im Neuen Testament. Jesus, der Herr. Der Herr. Der Herr. Wow. Und unser ganzes christliches Leben beginnt doch eigentlich damit, wenn wir Römer 10, Vers 9 und 10 nehmen, wo dort eben steht, wie man eigentlich Jesus zum Retter bekommt. In Römer 10, Vers 9 und 10, es heißt nämlich, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den, was? Als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, wenn du ihn als Herrn bekennst. Also er will nicht einfach nur unser Retter sein, Halleluja, uns von unseren Sünden retten, danke Herr, seht ihr dann im Himmel, sondern er will unser Herr sein, unser Herr. Wie gesagt, Neues Testament, 700 Mal wird er als Herr angesprochen. Was heißt das auch, Herr? Was heißt das? Nun, Worte sind billig. Jesus hat es auch schon mal aufgegriffen, als er mit seinen Jüngern unterwegs war. In Johannes 14 sagt er hier, lesen wir ein paar Verse, und ich will dich hier ein bisschen coachen heute Morgen. Nicht, dass wir vielleicht das nicht schon leben und tun, aber wisst ihr, jeder gute Sportler, der kann nicht besser werden, ohne dass er einen Coach hat. Jemand, der ihn anspornt, der ihm sagt, hey, schau mal ein bisschen auf dieses, auf jenes, tu das vielleicht noch ein bisschen verbessern oder jenes. Ja? Nur so wird man noch besser werden in all dem. Und so möchte ich dich ein bisschen coachen, indem wir uns heute Morgen vielleicht noch bewusster werden, was dieser Name Adonai, wenn wir ihn in den Mund nehmen, Herr Jesus, was das eigentlich auch bedeutet. Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus Folgendes. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich liebt, wird mein Wort befolgen. Nun, er hat nicht nur gesagt, wenn du sein Wort befolgst, wird er dich lieben, sondern wer ihn liebt. Liebe ist nicht einmal zu sagen, Herr, ich liebe dich. Ich kann meiner Frau sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sie liebt das natürlich, wenn ich das hier sage, oder? Aber ist auch in dem, was wir auch tun. In dem, was wir auch tun. Was nützt es, wenn ich meiner Frau nur immer ständig sage, ich liebe sie, aber ich tue nichts, was diese Liebe irgendwie Ausdruck verleiht? Seid noch alle da? Und genauso sagt Jesus hier, also ziemlich deutlich für mich, wer mich liebt, wo sind wir hier, welcher Vers? 23, ja. Jesus spricht, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Er wird das Wort zu Herz nehmen. Warum? Weil man ihn als Herr anspricht. Als Herr. Also Herr, was hast du? Was hast du zu sagen? Was willst du, dass ich tun soll? Das machte Paulus zu dem Mann des Jahrtausends. Dass heute noch wird Paulus dafür gerühmt. Schau mit mir in Lukas Kapitel 6. Jesus an anderer Stelle hier. In Vers 46. Er sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das ist eigentlich ein Widerspruch. Jesus als Herr zu nennen, oh Jesus, du bist mein Herr, oder wir singen Herr, Halleluja, du bist mein Herr, Herr, was weiß ich, oder? Aber man tut nicht, was er sagt. Oder man ist nicht interessiert an dem, was er sagt. Es ist so leicht in der heutigen Zeit, dass wir diesen Begriff Herr einfach in den Mund nehmen und gar nicht uns bewusst sind, was es eigentlich für unser ganzes Leben bedeutet, wie es unseren ganzen Kompass im Leben, ja, neu ausrichten soll, damit nicht irgend der Magnet der Welt irgendwo das in eine falsche Richtung zieht. Er sagt ja also, jeder, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, dazu tief grub und den Grund und auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Nun, der Unterschied war nicht der, dass der eine hatte einen Sturm und der andere hatte keinen Sturm. Das meinen wir manchmal, ja? Ja, wenn ich Jesus nachfolge, dann werde ich keine Stürme mehr im Leben haben. Nein, 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 das ist nicht der Punkt hier. Sondern er hat gesagt, beide haben Stürme gehabt. Aber der eine kam zugrunde, sein Haus stürzte ein. Warum? Worauf kam es an? Nicht, weil er sagte, Herr, Herr, Worte sind cheap, sind billig, sondern indem er das auch mit seinen Taten bestätigt in seinem Leben. Indem er fragte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Es ist so wichtig heutzutage. So leicht fallen wir in den Sog der Welt hinein. Ah, uns wird irgendwo eine Stelle angeboten, wir verdienen mehr Geld. Selbstverständlich, das ist der Weg des Herrn. Halleluja. Aber wir müssen ihn eigentlich fragen, willst du das? Weißt du, dass der Teufel dir eben auch solche Dinge vor den Augen, versuchen kann? Als ich in die Schweiz kam, nachdem ich in der Bibelschule war und ich wusste, dass wir hier in der Schweiz eine Arbeit aufbauen würden, wusste nicht genau wie und wo und wann. Wir hatten angefangen bei meiner Mom zu Hause in ihrer Stube, haben alles auf die Seite geräumt, Stühle aufgestellt, haben schon angefangen, ein paar Gottesdienste zu haben, aber bald darauf spürte ich, dass der Herr mich ruft, zum Pastor John und Mirjana zu ihnen in die Gemeinde zu gehen. Aber bevor das klar war, dass ich da hingehen sollte, ich hatte eine Arbeit gesucht, musste irgendwie unterstützen, damit ich hier ja, die Gemeinde aufbauen konnte bei meiner Mom zu Hause in der Stube. Und so habe ich den Taxifahrerprüfung gemacht. Dann habe ich angefangen, im Hilton Hotel zu fragen, weil ich schon gewisse Erfahrung hatte im Hotelbetrieb und habe mich dort vorgestellt an der Rezeption, weil ich das auch schon gemacht hatte in Amerika und hatte aber keine Ausbildung, keine Lehre gemacht oder sonst irgendwas. Und siehe da bekam ich ins Herz, ich sollte nach München gehen. Hatte mich aber bereits schon beworben da im Hilton Hotel und der Chef, der Personalchef rief mich an und hat gesagt, ja, ich möchte Ihnen die Stelle anbieten. Obwohl ich viele andere Bewerber habe, möchte ich Ihnen die Stelle anbieten. Ich dachte, wow, das ist doch eine offene Tür, das ist ja unglaublich, oder? Aber er sagt, ich kann sie nicht annehmen, weil ich spürte schon, der Herr zieht mich in eine andere Richtung. Sollte nach München gehen, dort würde ich dann nichts verdienen und im Keller wohnen. Ja, auch immer. Aber das war der Weg des Herrn für mich dort, oder? Und siehe da, ja, überlegen Sie sich, sagte er. Er ruft am nächsten Tag wieder an. Dann rief er mich am nächsten Tag an und ich sagte, nein, ich kann die Stelle nicht annehmen. Ja, möchten Sie dann mehr verdienen? Er bot mir sogar noch mehr Geld an. Ich hatte ja keine Ausbildung, keine Lehre, nichts. Ich hätte sagen können, das ist die Gunst des Herrn, aber ich wusste, das ist nicht vom Herrn. Das ist nicht vom Herrn. Er meint es gut, er war nicht der Teufel, versteht das nicht falsch, oder? Aber wir müssen verstehen, dass im Leben nur weil jetzt irgendwo was Positives aufgeht, heißt nicht unbedingt, dass das vom Herrn ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen zu sagen, Herr, du bist mein Herr. Ja? Wenn du heiratest, ist es wichtig, wohin du ziehst, welche Wohnung du ziehst, welche Arbeitsstelle du nimmst. Viele Dinge. Und wir brauchen den Herrn nicht immer zu fragen, Herr, welche Farbe Socken soll ich anziehen heute, oder? Er hat dir da noch einen Verstand gegeben, oder? Aber in anderen Dingen, wichtigen Dingen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und auch hier sehen wir, ja, der Unterschied liegt darin, und manchmal, wenn wir uns vorkommen, dass ständig unser Haus zusammenstürzt, Dinge in unserem Leben zusammenstürzen, laufend am Laufband, dann müssen wir uns irgendwo vielleicht mal fragen, irgendwas stimmt nicht, ja? Müssen wir anfangen, zum Herrn zu gehen, zu sagen, Herr, du bist mein Herr. Halleluja. Was hast du? Was willst du? Weil hier steht es. Diejenigen, die eigentlich das tun, was der Herr ihnen ins Herz hineinlegt, ja, es heißt, ihr Haus wird nicht einstürzen, wenn der Sturm kommt. Stürme kommen. Und vielleicht fliegt ein bisschen vom Dach weg. Das kann passieren. Aber dein Haus wird nicht einstürzen. Kannst du Amen sagen? Jesus macht es auch vor im Johannes in Kapitel 13. Johannes 13, als er mit seinen Jüngern zusammen ist in der letzten Nacht, in Vers 13 hier, es heißt, ihr nennt mich Meister und Herr, Meister heißt Lehrer, ja. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Und dann wollen wir sind Knechte, dass wir selber sagen, wir sind deine Leibeigene. In anderen Worten, Herr, welche Aufgabe hast du für mich heute? Was willst du, dass ich tun soll? Ja? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also natürlich ist Jesus auch unser Bruder und Gott liebt uns und Gott ist unser Vater und so weiter und so fort. Also es gibt diese Beziehungsebene, aber wir dürfen niemals vergessen, was es heißt, dass unser ganzer Anfang ist ein freiwilliges Bekennen, dass Jesus mein Herr ist. Mein Herr. Wir können das so leicht aus den Augen verlieren. Dass er unser Herr ist, heißt nicht einfach nur, dass wir uns verpflichten, sondern wirklich, dass wir uns total ergeben. Dass wir uns total ergeben. Ich finde immer wieder diese Story berührend. Von einem jungen Mann, der wollte unbedingt in seinem christlichen Leben wachsen. Und er nahm sich ein Blatt Papier und machte eine Liste von all den Dingen, die er für Gott tun wollte. Er schrieb alle Dinge auf, die er aufgeben würde, die Orte, an die er gehen würde, um zu dienen, die Bereiche des Dienstes, die er eintreten würde, also alles, was er für Gott machen würde. Er war aufgeregt und er nahm die Liste und brachte sie in die Kirche und legte sie auf den Altar. Und er dachte, wenn er das macht vor dem Herrn, dann wird sein Herz erfüllt sein mit Freude. Aber stattdessen fühlte er sich einfach nur leer, wie wenn nichts gewesen wäre. Also ist er nochmal heimgegangen. Und begann seine Liste noch zu ergänzen. Vielleicht habe ich zu wenig aufgeschrieben. Er schrieb noch mehr Dinge auf, die er tun und nicht tun würde. Und er nahm die längere Liste mit in die Kirche und legte sie auf den Altar. Aber er spürte immer noch überhaupt nichts. Und schließlich ging er zu seinem Pastor und fragte, was muss ich tun? Irgendwie merke ich, ich komme da nicht durch. Da, 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 da ist nichts da. Ich will Gott dienen. Ich will einmal, dass er weiß, dass ich da bin für ihn. Und der Pastor sagte, ich gab ihm diesen Rat und sagte, nimm einfach ein leeres Blatt Papier, unterschreibe einfach unten mit deinem Namen, lege es so auf dem Altar. Und als er das getan hat, hat sein Herz sich gefüllt mit Frieden und Freude. Ich glaube, das ist der Punkt, dass wir einfach ein leeres Blatt Papier nehmen müssen und unten anschreiben. Nicht in dem Herrn verpflichten, ja, ich verpflichte mich, ich tue dies, ich tue das, ich tue jenes, ich höre mit dem auf, mit all den Dingen, wir können Gott imponieren. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Herr, hier bin ich. Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du von mir? Amen. Und so stellt sich natürlich auch die Frage immer wieder von Neuem, wer sitzt hinter dem Steuerrad unseres Lebens? Müssen wir uns immer wieder auch neu fragen. Dass wir uns wirklich überlegen, was heißt es, Jesus zum Herrn zu machen. Ich möchte euch hier zusammenfassend einfach 5 Grundpfeiler geben in der Nachfolge Jesus als unser Herr. Was heißt es, Jesus als Herr wirklich im Leben zu haben? Nun, es hat alles immer mit Beziehung zu tun, mit Beziehung, weil Herr Knecht in dem Sinne, wir sind freiwillige Knechte. Wir sind nicht Knechte, weil wir gezwungen sind oder weil wir müssen, sondern wir sind Knechte, weil wir selber persönlich gesagt haben, deswegen haben einige Leute Mühe, ja, zu Jesus zu kommen, weil man muss sagen, Herr Jesus, du bist mein Herr. Man muss kapitulieren. Man muss sagen, ich kann mein eigenes Leben nicht retten für die Ewigkeit. Ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Ich brauche dich. Das ist der große Punkt. Und diesen Punkt sollte man eigentlich niemals lassen. Also einige Grundpfeiler, ja, die uns helfen, in die richtige Richtung zu schwimmen und zu gehen, ist erstens einmal, dass man die Bibel als Richtschnur nimmt. Wir haben es gehört, Jesus sagte, wer Herr sagt, aber nicht tut, was ich sage, ja, da liebt er mich nicht. Man muss das Wort Gottes zu Herzen nehmen, die Bibel. Es heißt in 2. Timotheus 3 und Vers 16, 2. Timotheus, ich habe eine neue Bibel, deswegen fallen die Seiten nicht immer so schnell dorthin, wo sie müssten. Es heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet ist, zu jedem guten Werk völlig ausgestattet. Nun, ich weiß, dass ihr wisst, wir sind eine Wortgemeinde, wenn man das so sagen will, eine Bibelgemeinde. Ich möchte euch immer wieder auf das Wort Gottes hinweisen. Deswegen habe ich manchmal viele Bibelstellen, vielleicht denke eine, vielleicht zu viele, ist mir egal, aber die Bibel ist gesalbt, auf jeden Fall, das weiß ich. Auch wenn ich manchmal vielleicht nicht gesalbt wäre an einem Sonntagmorgen, wenn ich einfach genügend Wort bringe, weil das Wort immer gesalbt ist, dann meint ihr trotzdem, es sei gesalbter Gottesdienst gewesen. Na, ist doch gut, ja, ein guter Deal. Ja. Ich bin weise geworden. Ja. Auf jeden Fall die Bibel. Nützlich zur Lehre, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung. Und da genügt nicht einmal nur, was ich am Sonntagmorgen euch vortrage. Das genügt niemals. Du musst selber ein Student des Wortes werden. Es gibt Bücher da hinten, Bücher sind auch gut, aber manchmal das Wort alleine mit dem Heiligen Geist zusammen. Das Wort zu lesen und zu studieren und selber zu einer Überzeugung zu kommen. Wenn du hörst, wie ich heute Morgen auch über das Zehntengeben gelehrt habe, du sagst, ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe von anderen gehört, das ist nicht, es ist unter dem Gesetz, es braucht nicht. Und von anderen dies und das. Mein Lieber, dann studiere selber das Wort. Nimm dir Nachmittag Zeit. Geh alle Bibelstellen durch. Nimm dir selber, damit du selber zu deiner Überzeugung kommst, warum glaubst du, was du glaubst, und dann glaub das einfach. Auch wenn es anders ist, als vielleicht, was ich jetzt hier proklamiere. Aber du musst wissen, warum, dass du glaubst, was du glaubst. In der heutigen Zeit, oder man kann alles nehmen aus der Schrift, aber die Bibel sagt im Psalm 105, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Auch die Welt selbst heutzutage, oder? Sie will die Schrift ja natürlich missbrauchen oder verdrehen, oder? Das gab schon zur Zeit von Paulus. Ich habe gerade letztens gelesen, wie sie eigentlich erklären, dass Sodom und Gomorra, ja, das Problem für Gott war nicht eben die Homosexualität der Menschen in der Stadt. Nein, das kann es ja nicht sein, weil Homosexualität soll ja akzeptiert sein. Das ist ja etwas, was für Gott in Ordnung ist, ja, gemäß der Schrift. Und so sagen sie eben, als die Männer der Stadt kamen zum Hause von Lot und wollten die Engel, die bei ihm eingegangen waren, die waren natürlich wie Menschen, wie Männer, die da waren, wollten ihn zwingen, die Männer herauszugeben. Lot wollte es nicht tun, weil eben die Männer der Stadt wollten eben mit denen, ja, homosexuelle Handlungen machen. Ja, sie sagen, nein, das Problem, was Gott hatte mit Sodom und Gomorra, war, dass sie nicht gastfreundschaftlich waren. Das ist eine Erklärung, das abgegeben wurde. Das ist interessant. Aber, ja. Du musst selber mal lesen die Schrift. Du musst wissen, dass du weißt, damit der Teufel dir das Fell nicht über die Ohren ziehen kann. Die Bibel. Erste Grundlage in der Nachfolge Jesus. Du kommst nicht an dem vorbei. Und wenn wir versuchen, die Antworten zu finden, die wir sowieso haben wollen in der Bibel, dann wirst du alles herausholen können. Dass die Bibel dich nur bestätigt in dem, was du sowieso glauben willst. Sondern wir müssen mit einem offenen Herzen daran gehen. Sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Zweiter wichtiger Grundpfeiler ist dein persönlicher Glaube mit Gott, eine persönliche Zeit mit ihm. Im 1. Johannes 1 und Vers 6 und 7 wird uns hier mitgeteilt. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit ihm, seine Nähe suchen. Deswegen haben wir dieses neue Buch, dieses Buch herausgebracht. Ja, Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist ein Grundpfeiler. Du kannst nicht Gemeinschaft mit Gott haben über eine dritte Person. Das geht nicht. Und wir müssen alle lernen und Zeit finden und Zeit machen, dass wir einfach unser Kämmerlein gehen. Hat Jesus nicht gesagt, wenn du in ein Kämmerlein gehst, dann geh dort in einer privaten Zeit. Das kann in deiner Wohnung sein, das kann im Wald sein, das kann spazieren sein, wo auch immer es ist für dich. Dass du einfach Zeit nimmst, ja, für dich persönlich zur Ruhe zu kommen. Gottes Stimme zu hören. Du kannst nicht sagen, ja, was hast du mir zu sagen, Herr? Sag's mal schnell, ich habe keine Zeit. Kannst du vergessen. Sondern er ist eine echte Person, der Heilige Geist ist echt da. Jesus selbst, wo er ständig unter den Menschen war. Manchmal musste er sogar in der Früh aufstehen, als es noch dunkel war und alle anderen noch geschlafen haben, damit er Zeit finden konnte in der Stille und in der Ruhe mit Gott, um von ihm zu hören. Und wenn Jesus das tun musste, was meinst du, wo wir stehen? Seid noch alle da? Wir leben in einer wichtigen Zeit, wo die Anziehungskraft der Welt und von anderen Dingen uns abziehen wollen in andere Richtungen, unser Kompass ja falsch aufzeigen möchte. Wir kennen ja das Gleichnis von Jesus, wo er sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht kennt, dann werdet ihr nichts überhaupt verstehen können. Das Gleichnis von dem Sämann mit dem Samen, ja, der in vier Erdreiche hineinging. Nur ein Erdreich von den vier hat überlebt. Was würde das heißen? Einer von vier hat eine Chance, oder was? Es liegt bei jedem Einzelnen, weil sonst Anfechtung wird kommen oder eben Dinge, die dich abziehen in andere Richtungen, Versuchungen und so weiter. Drittens. Also die Bibel als Richtschnur. Zweitens, dein persönlicher Glaube und Beziehung zu Gott, Zeit mit ihm. Drittens, deine Ehe und Familie. Investiere Zeit in deine Familie. In deine Familie hinein. Schaffe Erinnerungen mit deinen Liebsten. Das ist so wichtig. Weil Geld kann nicht Beziehung kaufen. Geld kann nicht Beziehung kaufen. Zeit nehmen mit der Familie, mit deinen Kindern. Fußball spielen zu gehen, Basketball spielen, was weiß ich, was du gerne tust. Ja? Zeit zu verbringen. Ja, nein, ich brauche Zeit für mich und dies und das und ich habe keine Zeit. Nein. Familie ist dem Herrn wichtig. Die Ehe ist von allen in Ehren zu halten, sagt er. Ich hoffe schwer, dass diese Ehestrafe endlich abgeschafft wird hier in der Schweiz. Wisst ihr, was das heißt? Ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist. In anderen Worten, wenn zwei heiraten, dann zahlen sie mehr Steuern, als wenn sie einfach zusammenleben, zusammenbleiben, ohne zu heiraten. Ja, meine, jeder überlegt sich natürlich da, ja, dann heiraten wir lieber nicht, weil wir brauchen das Geld. Es ist so eine Tragik. Oder auch die, der Staat, der immer mehr unter Druck setzt, Frauen in der heutigen Zeit. Ja, wenn du nicht eine Karrierefrau wirst, dann bist du nichts wert. Und wir schaffen dann Kinderkrippen, da könnt ihr die Kinder zu uns geben und wir werden die Kinder erziehen und du kannst arbeiten gehen, dich verwirklichen. Familie ist auch wichtig. Familie ist auch wichtig. Nur nichts dagegen, dass Frauen auch in der Wirtschaft, sie sollten gleich viel verdienen wie die Männer. Wenn sie die gleiche Arbeit auch machen. Aber der Beruf als Hausfrau, als Mutter zu Hause, mein Lieber, ich habe es kennengelernt. Ich weiß, das ist ja manchmal noch strenger, als was es heißt, Karrierefrau zu machen draußen in der Welt. Amen. Seid noch da? Oder schon nach Hause gegangen? Ehe und Familie, beschütze und bewahre sie. Sprüche 11 und Vers 29 sagt, wer seine Familie zerrüttet, oder der ist schlimmer als ein Tor. Viertens, Gemeinde. Hebräerbrief 10 und Vers 24. Hebräerbrief 10 und Vers 24. Die Gemeinde, was sagt Jesus, was er baut, womit er beschäftigt ist, was ist ihm wichtig am Herzen? Er sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und hier in Vers 24, es heißt, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Ja, schon damals, ja, gab es die Gefahr von eben nicht mehr zur Versammlung zu gehen. Er sagt hier, wir müssen einander ermutigen und ermahnen. Das kannst du nicht tun, wenn du nicht mit anderen Leuten zusammenkommst. Es ist so wichtig, dass man eine Gemeinde hat. Die Gemeinde, die Jesus Christus baut. Ich meine, du kannst drei Viertel des Aufgebotes Jesus gar nicht erfüllen, wenn du nicht mit anderen Leuten unterwegs bist im Glauben. Es ist so wichtig. Gemeinde, Gemeinschaft, das ist die Familie Gottes, welches zusammenkommt. Dass wir aufeinander achten. Zeit nehmen auch dafür. In der heutigen Zeit, meine, deswegen war der Angriff von der Pandemie eines von den größten Dingen, die er jemals hätte machen können, der Teufel. Ja, dass man sich nicht mehr begegnen konnte, nicht mehr umarmen konnte, nicht einmal die Hände mehr geben konnten. Bin hier vorne gewesen mit einer Maske, um zu dienen und so weiter. All die Dinge, die wir getan haben, wo es sich dann doch herausgestellt hat, dass es doch nicht all so extrem gewesen ist, als was sie uns vor Augen geführt haben. Aber das wollen sie natürlich nicht jetzt auf die große Glocke hängen. Natürlich muss man sich schützen und es war natürlich auch in Ordnung. Gott sei Dank für Livestream und diejenigen, die auch kranke geworden sind und so weiter und so fort. Das gab es auf jeden Fall. Aber dass man sich dann natürlich in der Bequemlichkeit des Zuhauses dann einfach sich eingewöhnt, ich brauche keine Gemeinde, ich kann meinen persönlichen Glaube zwischen mir und Gott selber ausleben. Nein, das kannst du nicht, ist unmöglich, weil du alleine bist nie eine Gemeinde. Genauso wenig wie du alleine eine Gruppe sein kannst. Gruppe heißt mehr als eine Person. Eine Gemeinde heißt gemeinsam unterwegs sein. Deswegen müssen wir das zu Herzen nehmen. Was heißt es, Herr, Herr zu sagen? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Die ganze Schrift ist eingegeben von Gott und nützlich, ja, zur Überführung. Ja, was machst du denn mit diesen Stellen? Ich gebe euch nur ein paar, natürlich gibt es mehr, aber alle diese haben zu tun mit Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu Ehepartner und Kindern, Familie, Beziehung zur Gemeinde. Und dann als letztes möchte ich auch noch den fünften erwähnen, den ich hier aufgeschrieben habe, Beziehung zu dem Nächsten. Zu dem Nächsten, zu den Menschen, unseren Nachbarn, die Menschen, die wir begegnen in der Welt. Hat Jesus uns nicht herausgefordert in Matthäus Kapitel 28 bei seiner letzten Zusammenkunft mit seinen Jüngern zusammen hier, als er ihnen hier den großen Missionsbefehl gab, dass wir zu Herzen nehmen sollen. Indem er hier sagt in Vers 18, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Halleluja. Eine Aufgabe. Der Herr hat unsere Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Was Stiefel an, geistliche Stiefel. Halleluja. Das heißt, dass du bereit sein sollst, weil das Evangelium ist immer bereit, das zu bewirken, wozu es gesandt worden ist, zu heilen, zu befreien und zu retten und freizusetzen. Und zum Nächsten. Wenn wir nicht gehen, wer wird dann gehen? Wer wird gehen? Adonai. So leicht geben wir an, Herr, du bist unser, Jesus, du bist unser Herr, unser Adonai. Was heißt Herr, Herr? Wir können nicht Herr, Herr sagen und nicht tun, was er sagt. Wir müssen es zu Herzen nehmen, weil der Sog der Welt ist immer stark an uns. Mehr Geld, mehr Besitz, mehr Erlebnisse, mehr Erfahrungen, mehr dies, mehr das. Der Tag wird kommen und es wird sich alles zeigen, weil Jesus Christus wird zurückkommen. Die Zeichen der Zeit deuten darauf hin, dass es nicht einfacher wird. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Haus nicht ein Haus ist, welches zusammenstürzt, wenn der Sturm kommt. Die Stürme werden kommen. In der Welt werden wir Trübsal haben. Aber Jesus hat die Welt überwunden. Und wir wollen erleben, wie er Wohnung bei uns macht. Und Jesus sagt, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen. Du sagst, ja, ich erlebe Gott gar nicht mehr. Ich würde dort anfangen mit seinem Wort und Gott suchen und Gott fragen, Herr, was gibt es noch in meinem Leben, was ich tun kann? Nicht um gute Punkte zu verdienen, sondern um auszudrücken, dass du wirklich mein Herr bist. Es geht nicht darum, jetzt abzuhaken, aha, jetzt bin ich in Gottesdienst gewesen, jetzt habe ich die Bibel mal wieder gelesen, jetzt habe ich dies gemacht. Nein, 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 vergiss das. Es ist nicht ein Werksglauben, das wir haben, sondern ein Beziehungsglaube. Aber manchmal können wir uns selber am allermeisten betrügen. Es gibt die Geschichte von einem Missionar, die erzählt wird, der in ein abgelegenes Dorf reist, um Leiter der dortigen Kirche auszubilden. Es wurde ein Führer ausgewählt, der ihn zu dem Dorf bringen sollte, aber die einzige Möglichkeit, den abgelegenen Ort zu erreichen, bestand darin, durch den Dschungel zu gehen. Die Reise begann ohne größere Probleme, denn der Weg war klar, war gut, aber schon bald verschwand der Weg buchstäblich. Und der Missionar wurde besorgt und fragte, wo ist jetzt der Weg? Der Führer lächelte und holte eine Machete aus seinem Gürtel und er begann sich einen Weg durch das Gestrüpp und die Büsche zu hacken und zu schneiden. Und der Führer blickte zurück und sagte dem Missionar, ich bin der Weg. In anderen Worten, ich weiß, wo der Weg ist, auch wenn du den Weg nicht siehst. Und genauso weiß auch der Herr den Weg für uns, auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen. Aber wenn wir ihm folgen, den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, so wird es uns niemals, niemals mangeln. Zum Abschluss Psalm 16. Psalm 16. Ihr seid ja alle so still, nachdenklich, bewegt. Ja. Psalm 16, Vers 1. David schreibt, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, sie sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Zahlreich werden aber die Schmerzen derer sein, die einem anderen Gott nacheilen. An ihren Trankopfern vom Blut will ich mich nicht beteiligen, noch ihren Namen auf meine Lippen nehmen. David sagt hier, Seele, du hast dem Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt nichts Gutes außer du, Herr, in meinem Leben. Halleluja, lass uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du ein guter Gott bist, unser Adonai, unser Herr. Dass wir manchmal so leicht einfach aussprechen, und uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst sind, inwieweit leben wir das auch? Oder wie können wir dies noch mehr leben, Herr? Wo wir uns vielleicht nicht die Frage gestellt haben, immer wieder von Neuem wie Paulus, der ein Mann des Jahrtausends geworden ist, als er sagte, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was hast du für uns? Du offenbarst es in deinem Wort, sprichst zu uns durch deinen Geist. Und so wollen wir die Dinge, die dir wichtig sind, hochhalten und ehren. Zeit investieren, Energie und unsere Kraft und unser Wissen. Wir wollen dir danken, Herr, dass wenn wir das Reich Gottes an erste Stelle setzen, so wirst du alles andere uns hinzufügen, Herr, was wir benötigen im Leben, Herr, in allen Bereichen, in allen Dingen, Herr. Ich bitte dich heute Morgen, lass diese Botschaft in all unser Herz, Herr, einfach stark sich zementieren und festigen, Herr, dass wir unseren Kompass, Herr, nicht ablenken lassen von einer Anziehung aus der Welt, sondern dass er nur gerade auf den echten Norden zeigt, Herr. True North. Dir zu dienen, dass du zuvorderst bist in unseren Gedanken, in unseren Entscheidungen, Herr, in unseren Wegen, die wir gehen, Herr. Halleluja, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Halleluja. Ein Wort an all diejenigen, die manchmal so eine Botschaft hören, der Teufel kommt sofort, um das Wort dir zu rauben, indem er sagt, ja, du hast versagt, du hast so viel Falsches gemacht, du bist so deinen eigenen Weg gegangen, es bringt nichts mehr. Meine Liebe, wir binden diesen Gedanken. Der Herr sagt, komme zu mir, all ihr, die ihr mühselig und beladen seid, und ich gebe dir Ruhe und Frieden. Halleluja. Leg zur Seite alle Verdammnis. Leg zur Seite alle Anklage, allen Selbstvorwürfe, die du dir machen willst oder der Teufel dir machen will, leg das zur Seite. Die Vergangenheit kann man nicht ändern, aber die Zukunft kannst du neu setzen, indem dass du in deiner heutigen Gegenwart dich entscheidest zu sagen, Herr Jesus, ich folge dir nach. Was hast du, was soll ich tun? Halleluja. Halleluja, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father, für die Güte unseres Gottes, die Güte unseres Herrn, die Güte deiner Gegenwart, Herr. Hilf uns, Vater, die Dinge zu erkennen, die dir von Bedeutung sind, Herr. Und wenn wir dich an erste Stelle setzen, Herr, alles andere kommt in die richtige Reihenfolge, Herr, in unserem Alltag, Herr. Da brauchen wir nicht im Hamsterrad herumzulaufen, das bringt dir doch nichts, Herr. Oh, wenn wir unsere Zeit investieren für dich, Herr, du wirst unsere Zeit dann auch vermehren, Herr. Wenn wir unsere Finanzen, Herr, in das Reich Gottes investieren, du wirst die Finanzen, Herr, mehren, die wir haben, Herr. Oh, wenn wir unsere Hingabe, unsere Zeit nehmen für andere Menschen, Herr, ihnen unser Herz zu zeigen, Barmherzigkeit zu geben, Herr, so wirst auch du uns Barmherzigkeit zuteil werden lassen von allen Seiten, Herr. Sonst haben wir empfangen, Herr, umsonst wollen wir weitergeben. Lob und hab Dank, Jesus. Glory to God, glory to God, glory to God. Halleluja. Ich spüre einfach, wie gerade der Herr sagt, es gibt gerade eine neue Wendungen, Halleluja. Wendungen. Bei manchen, wo das Haus scheint, als ob es am Einstürzen ist, Halleluja. Fang an, den Herrn zu sagen, Herr, was hast du, was ich tun soll? Du wirst sehen, wie die Situation sich ändert. Der Sturm vielleicht noch bleibt, aber dein Fundament, Halleluja, bleibt bestehen. Bleibt bestehen. Glory to God. Lass unsere Häupte neigen, unsere Augen schließen. Einen kurzen Moment hier. Ich möchte fragen, wenn jemand in unserer Mitte ist hier und du in diesem Moment deinen letzten Atemzug nehmen würdest, nicht sicher bist, wo du landen wirst, wenn du diese Welt verlässt, kannst du wissen, dass Jesus Christus sagt, ich will dein Retter sein, aber auch dein Herr. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er starb am Kreuz, damit du nicht für deine Schuld bezahlen musst. Er nahm deine Schuld auf sich. Oder vielleicht bist du hier und hast dich schon für Jesus entschieden, vielleicht vor Jahren, vor längerer Zeit, aber etwas hat dich aus der Bahn geworfen. Etwas ist passiert, hast nicht verstanden, Gott vielleicht nicht verstanden, die Welt, Menschen, und bist einfach auf Abwägen gekommen. Aber heute Morgen wirst du eine frische und neue Hingabe zu Gott machen, zu sagen, Herr, ich komme zurück in die Familie. So kannst auch du dieses Gebet auch beten. Und heute einen Neubeginn machen, wo die Bibel sagt, du wirst von Neuem geboren sein, einen neuen und frischen Start haben im Herrn. Halleluja. Und so lade ich dich ein mit mir, lass uns alle gemeinsam, auch ihr über Livestream, lade ich ein mit mir, dieses Gebet zu sprechen. Sei es das erste Mal, dass du es tust, oder sei es eine Ergänzung zu dem, was du auch schon gemacht hast. Lass uns sagen, lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Retter, sei mein Herr. Und ich will dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Ich bin dein Knecht, Herr. Zeige mir auf, was ich tun soll. Und ich will deine Wege gehen. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein. Und lass mich das hochhalten, was dir wichtig ist, dass ich nicht nur ein Hörer des Wortes bin, sondern auch ein Täter. Offenbare mir dein Wort und führe mich durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass ich dein Kind bin und du mein Gott für alle Zeiten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Wer das nicht nur das erste Mal sagt, sondern immer wieder von Herzen her mitteilt, ich sage dir, das bewirkt eine Erschütterung im Geist. Halleluja. Dass die Engel Gottes nur so bereitstehen, das auszuführen, was Gottes Plan ist für dein Leben, die an deiner Seite stehen und die Dämonen, die auf dich losgehen wollten, die werden einfach abprallen, links und rechts, wo auch immer du hinkommst. Halleluja. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God.